Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Chinesisch schon im Kindergarten oder lieber freies Spielen im Wald. Das ist nur eine Konfliktlinie, die durch heutige Vorstellungen von der idealen Kindheit läuft. Der Schweizer Kinder- und Jugendarzt Oskar Jenny hat jetzt eine Beruhigung zu diesem umkämpften Thema in Buchform herausgegeben. Und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Depressionen, Ess- und Angststörungen, viel zu viele Kinder und Jugendliche leiden an psychischen Erkrankungen seit Corona ganz besonders. Aber auch ohne Pandemie scheint die Kindheit in vielerlei Hinsicht zu einem Wettlauf geworden zu sein. Der Druck auf Kinder und ihre Eltern ist hoch, nur das Beste zu wollen und mit möglichst vielen Fördermaßnahmen das auch zu erreichen. Die Kindheit scheint ein bedrohtes, schwieriges Terrain zu sein. Zumindest wissen viele Eltern gar nicht mehr, wie sie es denn jetzt eigentlich richtig machen können. Der Schweizer Kinder- und Jugendarzt Oskar Jenny bringt mit einem neuen Buch sowas wie Ruhe in diese aufgeheizte Debatte. Er hat vor fast 20 Jahren die Nachfolge von Remo Lago übernommen als Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie am Universitätskinderspital Zürich und er unterrichtet dieses Fachgebiet auch an der Zürcher Universität und ich freue mich, dass er jetzt für uns in Zürich ins Studio gegangen ist. Guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Jenny.
Guten Morgen, Frau Gerg. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass wir miteinander sprechen können. Das Buch, das Sie herausgegeben haben, zu dem ja 11 Expertinnen gemeinsam Texte produziert haben und beigetragen haben, das trägt den Titel Kindheit, eine Beruhigung. Wer soll denn da eigentlich beruhigt werden, die Eltern oder die Kinder?
Nun, ich glaube, die ganze Gesellschaft muss beruhigt werden. Sie ist offensichtlich in Aufruhr im Moment und da sind reale Bedrohungen da. Und ich glaube, diese Beunruhigung, die die Gesellschaft erlebt, das schwappt auch auf die Kindheit rüber. Und darum gibt es auch in der Kindheit lauter Brennpunkte. Mhm. Also die Gesellschaft muss eigentlich beruhigt werden.
Sie sagen, da sind Bedrohungen. Was hat denn das überhaupt zu so einem aufgeheizten Terrain gemacht, dieses Thema Kindheit?
Ja gut, die Kinder sind unsere Zukunft. Und Kinder, wir wollen, dass es den Kindern gut geht, damit sie unsere Zukunft auch prägen können. Und ich glaube, wir alle wollen, dass Kinder gesund und glücklich aufwachsen können. Und wir bemühen uns, Bedingungen herzustellen, wo das letztlich gelingt. Aber weil eben die Gesellschaft im Moment stark in Aufruhr ist, versucht man dann mit Ratgebern, mit Patentrezepten, mit Meinungen Lösungen zu finden. Aber was man spürt, ist einfach, dass viel Unsicherheit und Angst und letztlich Überforderung da ist. Und das Buch soll ein Stück weit eine Auslegeordnung sein, die auch diese Spannungen und diese unterschiedlichen Themen aufgreift. Und wo man auch diese Komplexität, in der wir im Moment leben, zulassen, wo wir diese Komplexität zulassen wollen.
Und bewirkt die denn auch, dass man eben so verunsichert ist? Denn was ich in Ihrem Buch auch nochmal gelesen habe und mich schon lange frage, ist, warum heutige Eltern sich so ratlos fühlen. Es gibt ja unglaublich viele Ratgeber und ich kann mich gar nicht erinnern, dass meine Eltern zum Beispiel solche Bücher gelesen hätten. Wir haben das halt mehr oder weniger gut gemacht mit der Erziehung und da schreiben Sie ja in dem Buch, dass man sich gar nicht mehr so auf seine Intuition verlässt. Woher kommt das?
Nun gut, eben die Gesellschaft hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren stark verändert. Wir haben ganz andere Familienstrukturen, wir haben andere Lebensstile und Lebensentwürfe. Individualismus und Selbstverwirklichung sind sehr im Zentrum. Der Gemeinsinn, der geht etwas verloren. Und dann gibt es noch die sozialen Medien, die diese Vergleichskultur sozusagen befeuern. Und dann haben wir eine Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist und die sehr perfektionistisch denkt. Und ich glaube, alle diese Elemente, die ich jetzt aufgezählt habe, die führen zu einer großen Verunsicherung.
Und erleben Sie denn auch in Ihrer Praxis als Arzt, dass es da so wiederkehrende Themen gibt oder Fehlerquellen, quasi, in die Leute regelmäßig reintappen? Gibt es da so richtige Motive?
Ja, eines der klassischen Motive ist natürlich, Bezugspersonen den Eindruck haben, dass sie die Entwicklung von Kindern steuern können. wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Einfluss der Eltern und der Bezugspersonen wichtig ist. Ich möchte das nicht kleinreden, aber der Einfluss ist eigentlich doch geringer, als man denkt, dieser direkte Einfluss.
Das ist eigentlich erleichternd, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, fand ich das so ein bisschen erleichternd zu lesen, dass es gar nicht wir alleine sind als Eltern, die unsere Kinder prägen.
Ja, genau. Es soll eben auch letztlich beruhigen, weil es gibt viele Faktoren, die die Entwicklung von Kindern prägen. Das sind die Geschwisterkonstellation zum Beispiel, die Lehrpersonen, die Lehrkräfte, die Anlagen, die genetischen Anlagen und so weiter. Es gibt wirklich ganz viele Faktoren, die Entwicklung prägen. Und das bedeutet, dass wir uns als Eltern durchaus auch etwas zurücklehnen dürfen, oder? Das heißt nicht, dass wir nicht gewisse Vorstellungen und gewisse Bedingungen auch den Kindern vermitteln sollen, dass wir Regeln und Strukturen und thematisieren, aber dass wir uns ein Stück weit zurücklehnen und uns auch auf die Beziehung mit den Kindern konzentrieren.
Sie nennen das ja in dem Buch auch gut genug sein. Also muss man die Kinder vielleicht gar nicht so in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen, wie viele das machen. Das scheint gar nicht so förderlich zu sein. Wir sind ja früher mehr oder weniger einfach so mitgelaufen, nicht?
Ja, genau. Ich meine, was es braucht, ist, es braucht verfügbare Bezugspersonen, die präsent sind für die Anliegen der Kinder, ohne dass sie ihre eigenen Vorstellungen über die Kinder stülpen. Es braucht natürlich auch verlässliche Bezugspersonen, die ein stabiles, ein vorhersehbares Umfeld zur Verfügung stellen. Es braucht verständnisvolle Bezugspersonen, die auch die Perspektive des Kindes übernehmen, vom Kind her denken und dann die eigenen Erwartungen ein Stück weit an das Kind auch anpassen. Und dann braucht es einfach Bezugspersonen, die liebevoll sind.
Jetzt haben Sie ja ganz verschiedene Disziplinen in Ihrem Buch zusammengebracht. Da ist eine Psychologin, ein Philosoph, ein Journalist, ein Pädagoge und so weiter, eine Anthropologin. Wie haben Sie denn zusammengearbeitet? Das würde mich interessieren. Hat da jeder seinen eigenen Text geschrieben oder haben Sie das diskutiert? Wie ist dieses Buch überhaupt entstanden?
Nun, wir haben diese vielen Fragen in diesem Think Tank diskutiert und haben dann während einer gewissen Phase jedem den Auftrag gegeben, dass er 2 oder 3 Seiten aus seiner eigenen Disziplin schreiben soll über eine spezifische Frage. Und dann haben wir wirklich unglaublich viel Material gehabt. Und dieses viele Material haben wir dann über eine lange Zeit verdichtet. Einzelne haben etwas mehr an dieser Verdichtung gearbeitet, andere etwas weniger. Also das ist wirklich ein außerordentlich komplexer Prozess. Die Texte waren dann am Anfang natürlich auch sehr heterogen. Da wurden wir dann auch redaktionell unterstützt, um diese Texte letztlich etwas zu homogenisieren. Aber ich glaube, dieses Buch und dieser multidisziplinäre Ansatz, den wir haben, der ist wirklich im deutschsprachigen Raum einzigartig. Es ist eben nicht eine Feder oder ein Fachbereich oder ein einzelner Experte, der hier über die Kindheit spricht, sondern es ist wirklich ein ganzes Gremium und eine ganze Gruppe von Menschen, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive mit der Kindheit beschäftigen. Und ich glaube, das ist wirklich einzigartig.
Und das ist eben dadurch sehr facettenreich. Also es geht eben bis von der Frage, warum man überhaupt eigene Kinder will, bis hin zur, ob eine digitalisierte Welt kinderfreundlich ist oder was macht Kinder glücklich. Das fand ich interessant, denn wir sind ja alle so Glücksritter. Die Glücksratgeber sind ja auch unglaublich vielfältig da. Ist das denn eigentlich ein Unterschied, was Kinder glücklich macht und was Erwachsene glücklich macht?
Ja, es ist ja so, dass das Kindsein, das hat ja 2 Elemente, oder? Das Kindsein auf der einen Seite, das Kind im jetzigen Zustand sozusagen, das Kind als seiendes Wesen. Und das Kind als seiendes Wesen, das ist einfach glücklich, wenn es spielen darf, wenn es entdecken darf, wenn es unbekümmert leben darf. Und dann gibt es dieses andere Element des Kindseins, das ist das Kindsein als Phase. Also das Kind wird etwas in der Zukunft. Und das sind diese beiden sozusagen Tendenzen, die immer zu, ja, gleichzeitig sozusagen berücksichtigt werden müssen. Wir Erwachsene, wir wünschen uns natürlich immer wieder, dass Kinder auch unbekümmert sein dürfen. Das ist ein bisschen auch eine Romantisierung von unserem Dasein als Erwachsene. Oder wir können das eigentlich nicht mehr. Wir sind eingebunden in einen Alltag und in ein System. Wir würden eigentlich auch manchmal gerne Kinder sein. Aber auf der gleichen Seite braucht das Kind auch diese Sichtweise, dass wir es unterstützen müssen, damit es gesund aufwachsen und sich entwickeln kann und dann im Erwachsenenalter ein glücklicher Mensch wird. Also es gibt diese beiden Tendenzen, diese beiden Elemente, die man, zwischen diesen Tendenzen müssen wir Erwachsene vermitteln, dass wir manchmal das Kind als seiendes und manchmal als werdendes Wesen sehen.
Und gesellschaftspolitisch gesehen könnte ja da durchaus noch was passieren. Da ist ja noch Luft nach oben, finde ich. Also gerade in der Pandemiebewältigung hat man das ja auch deutlich gesehen, wie wenig Kinder in unserer auch überalterten Gesellschaft so bedacht werden. Da gibt es auch einen Text in Ihrem Band dazu, der heißt Politik, Kindheit im toten Winkel. Ist da das nicht auch ein Riesenproblem? Müsste sich da politisch was ändern?
Ja, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir viele finanzielle Ressourcen, Mittel letztlich in das Alter, in die Erwachsenenwelt investieren und relativ wenig Geld für die Kindheit zur Verfügung stellen. Jetzt können wir sagen, ja, das ist ein Stück weit Gott gegeben. Wir haben viele Erwachsene, die an den Schalthebeln der Macht sind. Die Kinder haben letztlich keine Lobby. Das ist einfach so. Mit dem muss man einfach leben, dass die Kinder weniger bekommen. Aber wenn wir in den Norden von Europa schauen, in die skandinavischen Länder zum Beispiel, dann sehen wir dort, dass dieser, wir nennen das Altersbiasquotient, also dass diese Umverteilung der Mittel eben viel weniger stark bis überhaupt nicht vorhanden ist. Also wir könnten da sicherlich in den deutschsprachigen Ländern viel lernen von unseren nördlichen Nachbarn.
Oskar Jenny, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute und viele Grüße nach Zürich.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das Buch, das Oskar Jenny herausgegeben hat, ist unter dem Titel Kindheit, eine Beruhigung beim Zürcher Verlag Kain und Aber erschienen. Es hat 250 Seiten und kostet 23 Euro. Wie es ist, wenn der Vater Soldat war und schließlich heimkehrt, das war ein großes Thema in der Nachkriegsliteratur, aber es beschäftigt natürlich auch junge Autorinnen und Dramatiker. Das Festival Weltbühne für internationale Gegenwartsdramatik, das seit dem Wochenende in München stattfindet, bringt Texte junger Autoren aus aller Welt auf die Bühne. Und gestern waren Stücke von Alexander Seredin und Pujan Bagersadi, der eine Ukrainer, der andere Iraner, zu sehen. Beides sind Stipendiaten am Residenztheater in München. Tobi Krone hat die Uraufführungen der Stücke für uns gesehen.
Der Kontrast beim Wiedersehen ist maximal hart. Und so spielen ihn die beiden auch. Wassilisa Resnikow als Lysistrata im weißen Strandkostüm in sonnenbedudelt lapidarer Urlaubsstimmung. Vielleicht etwas zu girly-like. Max Meyer gibt den Vater, geradezu existenzialistisch ausgemergelt und mit einer stets präsenten, unterschwelligen Aggression im Unterleib. Er ist auf dieser griechischen Insel hier nur auf Kurzbesuch. Kurzurlaub vom Krieg.
Das ist es also, wonach du so riechst.
Das ist der Schweiß eines Soldaten. Gefällt er dir?
Nein.
Natürlich gefällt er dir nicht. Du bist ja vor dem Krieg geflohen. Du hast Angst vor ihm.
Ich habe keine Angst vor dem Krieg, Papa. Ich habe ihn einfach satt.
Der Krieg fängt gerade erst an.
Was die beiden hier machen? Lysistrata kündigt dem Vater offenherzig an, dass sie hier mit einem einheimischen Barkeeper namens Kostas Sex haben und ein Kind zeugen will. Es soll möglichst weit weg vom Krieg leben. Wie im antiken Vorbild der Lysistrate von Aristophanes ist auch hier weibliche Sexualität das Gegengift zum Krieg der Männer. Was der Vater hier will? Vielleicht desertieren, vielleicht auch die Nähe seiner Tochter suchen, ganz sicher aber Kontrolle über sie ausüben, die so gar nichts von seinem Lebensinhalt, dem Krieg, wissen will und ihn damit mehr und mehr kränkt.
Ich will, dass du gehst.
Ich hab dir kein Unrecht getan.
Du hast mich geschlagen.
Der Kodex gefiehlt es so, Soldaten befolgen den Kriegskodex. Der verbietet uns fast alles. Er verbietet uns zu schlafen, zu essen, zu trinken und zu weinen. Das Einzige, was uns erlaubt ist, ist zu kämpfen und in der Sprache des Blutvergießens zu sprechen.
Auch mit mir?
Der Kodex ist es so.
Und die eigene Tochter schlagen?
Inszeniert ist das Kammerspiel auf einem schlichten rotbraunen Floß mit Beckertschen Anleihen, einem Fels und einem Baumgerippe. Wie viel das Stück Bezug nimmt auf die konkrete Situation im ukrainischen Krieg, dem der 1991 in Kharkiv geborene Dramatiker Oleksandr Seredin 2022 dank einer Autorenresidenz hier in München entfliehen konnte, das ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich.
Because now, yeah, I know something about the life of, for example, Ukrainians.
Ich weiß langsam etwas über das Leben von Ukrainern hier. Für mich ist es interessant, auf dieses Thema zu fokussieren. Wie kann man gehen, wenn in deinem Land ein Krieg tobt? Ist es hier möglich, gar nicht darüber zu sprechen? Und was ist Krieg überhaupt wert für diese Menschen? Deshalb habe ich dieses absurde Stück geschrieben. Der Text des Stückes, seine Heiner-Müller-artigen Stichomythien, Dialoge, in denen es stets um alles oder nichts geht, sie müssen keinesfalls als Komödie gelesen werden, sondern als ätzende Parabel darauf, wie der Krieg im Kopf weitergeht und Beziehungen vernichtet. Ein starker Text, bis zum bitteren offenen Ende durchgehalten vom Schauspielerduo.
Ist das kalt?
Ein bisschen, aber es gibt eine Decke.
Was, nur eine?
Ja, reicht.
Du solltest rausgehen.
Ja, jetzt habe ich extrem müde.
Schlaf nicht so lang.
Ja.
Im einen Stück ist es Hass. In Pujan Bagazades Tragikomödie Sohn einer Mutter, Mutter eines Sohns dagegen mutmaßlich Liebe, auch wenn sich das Ganze ähnlich zerstörerisch auswirkt. Per Videokonferenz teilen Nima aus dem Iran in ein deutsches Dorf geflüchtet und seine Mutter Mihan, pensionierte Lehrerin und Witwe in Teheran, Berichte aus ihrem Leben, aber vor allem die Sorgen füreinander. Ein erzählerischer Kniff dabei, das Publikum wird abseits der Gespräche in den Monologen als Komplize angesprochen. Es weiß also jeweils mehr von den Geheimnissen der beiden. Nima ist schwul und konnte seine Beziehung in Iran nur verborgen leben, auch verborgen vor der eigenen Mutter, deren Leben er durch ein Outing nicht noch weiter verkomplizieren möchte, nachdem er seinen Job als Journalist gekündigt hat. Die Mutter dagegen verheimlicht ihm, dass sie ganz froh ist, dass er im Spitzelstaat Iran keiner journalistischen Wahrheit mehr nachgehen möchte, von den Ängsten mal abgesehen.
Dass ich Angst habe vor dem Gefängnis, dass ich Angst habe vor Krankenwagen, dass ich Angst habe vor Krankenhäusern, dass ich Angst habe vor dem Geräusch des Sauerstoffgeräts, dass ich Angst habe vor der Einsamkeit.
Seit meiner Kindheit habe ich Angst davor, sie zu enttäuschen.
Pujan Bagazadeh bleibt in einem konkreten Setting, einer Flucht nach Deutschland vor der Repression des iranischen Regimes. Und doch ist sein Stück kein Flüchtlingsdrama, sondern vor allem fesselnde Beziehungstragödie.
Und mit
so ergreifend diese Liebesbeziehung zwischen Mutter und Sohn ist, sparsam und authentisch dargestellt von Pujan Sadri und Eveline Gugolz, so wenig hat sie das kitschige Ende eines doppelten Selbstmords verdient.
Tobi Kroner war das. Er war beim Münchner Festival Weltbühne und im Doppelpack sind diese beiden Stücke, die er gesehen hat, nochmal am 25. Juni zu sehen. Und das Festival selbst, das dauert noch bis zum 14. Juni.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In Gucci zu Netto, das ist ja mal ein richtig toller Titel, finde ich. Ich zumindest habe da gleich ein starkes Bild vor Augen. Und es ist auch eine Bildgeschichte, eine Graphic Novel, die so heißt. Der Comiczeichner Maurizio Onano hat sie geschaffen und Jule Hoffmann hat sie gelesen. Wer geht denn da in Gucci zu Netto in dieser Geschichte?
Ja, das ist eben dieser Protagonist dieses Comics. Der ist Ende 20, schwul und arbeitet als Florist. Und wir lernen ihn zu Beginn des Comics kennen, wie er beim Einparken mit dem Auto an einer Parklücke verzweifelt. Und das Ganze erzählt aus der Sicht von zwei sehr coolen Frauen mit Sonnenbrillen, die hinter ihm im Auto sitzen. Zwischen ihnen baumelt dann so ein Duftbäumchen und sie kommentieren die Situation mit Männer und Autos. Ist echt so, sagt die andere. Und es endet damit, dass sie ihn gnadenlos aushupen und er in seiner Verzweiflung schließlich querparkt. Und so geht es weiter. Er stellt sich am nächsten Morgen schon beim ersten Kaffee tapfer dem ermüdenden Chat in einer Dating-App und findet sich abends im Restaurant einem aufgeblasenen, sehr von sich überzeugten Michelin-Männchen gegenüber. Also der Typ ist als Michelin-Männchen gezeichnet, dem er für seinen durchtrainierten Alpha-Body dann auch noch Komplimente macht, was im Bild sehr treffend dadurch zum Ausdruck kommt, dass er das Michelin-Männchen mit einer Pumpe noch weiter aufpumpt. Er selbst ist als Blasebalg gezeichnet und wird dann am Ende wie so ein luftleerer Ballonfetzen nach Hause geschleift, wo sie dann lieblosen Sex haben und er bleibt erniedrigt in seiner Wohnung zurück, nicht ohne, dass vorher das Michelin-Männchen noch seinen Kühlschrank geplündert hat.
Ist das denn so das Hauptthema dieses Comics, das Beziehungsleben, das Daten und was da alles schief gehen oder vielleicht auch mal klappen kann?
Ja, nee, eher was da alles so schief geht. Also es geht wirklich genau um die Lebenswelt dieses schwulen Endzwanzigers, in die wir da eintauchen. Wir sehen ihn, wie er sich für den Einkauf im Billigdiscounter fertig macht. Er duscht, zieht sein titelgebendes Gucci-T-Shirt an und fragt sich, ob sein Penis in der Hose zu klein aussieht. Und das sind wirklich diese kleinen Momente der Selbstbetrachtung im Spiegel, die so ganz rührend in diesem Comic eingefangen sind. Und das ist unterteilt in 8 Kapitel. Dazwischen gibt es immer mal wieder so mit Zäsur übertitelte einseitige Strips, wie so kleine Werbepausen quasi, in denen sich der Protagonist in verschiedenen Situationen wiederfindet, die mit bestimmten Männlichkeitsvorstellungen verknüpft sind. Zum Beispiel wappnet er sich für einen Besuch im Baumarkt, steht dort einen Moment lang kennermäßig so in selbstbewusster Pose vorm Schraubenregal und muss sich dann eben doch seiner Ahnungslosigkeit stellen und bittet einen Mitarbeiter um Hilfe. Oder er schleicht sich wie ein Geheimagent mit hochgeklapptem Mantelkragen und Sonnenbrille in eine Männertoilette, um zu schauen, ob die Luft rein ist, nur um sich in letzter Sekunde eben doch noch einem Pinkelnachbarn am Pissoir ausgesetzt zu sehen. Und das sind eben so Szenen, so Momente aus diesem Alltag, die Maurizio Onano sehr gut und genau beobachtet und im Comic eingefangen hat.
Und ist denn dieser Zeichenstil von Maurizio Onano, passt der auch zu der Geschichte? Also ist das stimmig?
Ja, das sind so liebevolle Buntstiftzeichnungen, fast ein bisschen harmlos, könnte man sagen. Und das ist interessant, weil es inhaltlich stellenweise doch auch mal um recht explizite Details geht, was schwulen Sex betrifft. Und trotzdem würde ich eben sagen, aufgrund des Zeichenstils kann man diesen Comic getrost seiner Großtante oder auch Onkel in die Hand drücken, weil Maurizio Onano es auf wunderbare Weise versteht, mit seinen Zeichnungen, diesem vielleicht eher grellen Image, was schwules Dating so hat, auch Social Media oder Markenkonsum, solche Themen, so einen ganz gefühlvollen, empathischen Anstrich zu verleihen. Und das ist sehr beeindruckend und sehr rührend, was er da für originelle und ausdrucksstarke Bilder findet für die Gefühlszustände seines Protagonisten. Ob die Figur erschöpft über dem Einkaufskorb hängt oder zusammengerollt auf gestapelten Klopapierpackungen im Supermarkt liegt, ob sie mit hängendem Kopf allein unter der Dusche steht oder auch auf einem Hexenbesen mal durch den strömenden Regen reitet, wenn nach unpersönlichen Verabredungen zum Sex dann die Einsamkeit über ihn hereinbricht. Und selbst in Momenten von Sexismus haben die Zeichnungen noch so eine tröstende Komponente. Als er zum Beispiel im Blumenladen, in dem er arbeitet, mit einer älteren Frau spricht, die sich erst gar nicht von ihm bedienen lassen will, weil in ihrer Vorstellungswelt keine Männer im Blumenladen arbeiten, verwandeln sich beide während des Gesprächs selbst in Blumen. Die Alte wird dann zum Stiefmütterchen und der Protagonist zur Margerite. Und das hat dann so eine Schönheit wie aus alten Kinderbuchillustrationen. Maurizio Onano hat vorher auch Comics für Kinder gemacht. Die heißen Alles Rosa oder Oma Herbert, über so eine coole Trans-Oma, wo er eben mit Geschlechterklischees für Kinder aufgeräumt hat. Und hier in Gucci zu Netto stellt er sich jetzt einem Erwachsenenpublikum.
Das klingt recht begeistert, richtig?
Ja, tatsächlich. Und ich habe das auch gar nicht erwartet, weil die Zeichnungen eher so was Liebliches haben. Also rein ästhetisch fand ich das jetzt gar nicht so aufregend. Aber bei näherem Hinsehen fällt auf, wie pointensicher Maurizio Onano erzählt, wie sehr da wirklich alles stimmt. Also das Timing, die kluge Beobachtung, der Sinn fürs Detail. Zum Beispiel auch, um ein letztes Bild zu beschreiben, wie er das Gesicht des Protagonisten zeichnet auf dessen eigenem Handy-Display, während er mit einer Freundin per FaceTime telefoniert, nämlich aus dieser sehr ungünstigen Perspektive von schräg unten, weil er im Liegen telefoniert. Und das sind so kleine lustige Details und es ist einfach sehr, sehr schön erzählt, schonungslos ehrlich und mit viel Herz. Also für mich ist In Gucci zu Netto eine echte Entdeckung, die völlig zu Recht ja auch unter den diesjährigen Finalisten des Comicbuchpreises der Bertolt-Leibinger-Stiftung zu finden ist.
Also eine begeisterte Jule Hoffmann über die Graphic Novel In Gucci zu Netto von Maurizio Onano. Erschienen ist dieses Buch beim Jaja Verlag. Es hat 80 Seiten und kostet 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Stapel von Comicheften wurden signiert, etliche Lesungen gehalten. Jetzt ist der 21. Internationale Comicsalon Erlangen vorbei. Was bleibt, ist die Ausstellung mit Arbeiten von Olivia Viehweg im Kunstmuseum. Zu sehen sind poetische Naturzeichnungen, niedliche dicke Katzen und Szenen aus ihrem neuesten Werk Fangirl Fantasy, einer Hommage an die Fankultur.
Ich bin schon lange Teil von allen möglichen Fankulturen und Fandoms und selber sehr leidenschaftlich immer, wenn ich von irgendwas Fan bin, und finde es total spannend, bis wann ist es schön und sinnstiftend und wann überschreitet es eine rote Linie?
Für Fans von Olivia Viehweg ein Muss, die Ausstellung zu ihren Comicwelten. Noch bis zum 7. Juli im Kunstmuseum Erlangen. Normalerweise schreibt Durst Grünbein Gedichte. Sein Buch Der Komet, das er heute in Bielefeld vorstellt, nennt er selbst einen Bericht. Es ist die Geschichte seiner eigenen Großmutter, die 1936 mit 16 Jahren aus Schlesien nach Dresden zog.
Das Wichtige daran ist ja, dass es sozusagen einerseits dieses kleine Leben da im Dritten Reich geschildert wird, zugleich aber eben auch die Stadt als solche sozusagen ein Protagonist ist. Ja, und tatsächlich viel Geschichte des Dritten Reiches, Alltagsgeschichte hineinkommt.
Durst Grünbein stellt sein Buch Der Komet vor, heute Abend in der Stadtbibliothek in Bielefeld. Nur wenige hundert Meter von der Porte de la Chapelle in Paris entfernt, direkt am mehrspurigen Stadtring, existiert seit vielen Jahren der Crack Hill. Hunderte Süchtige finden sich hier täglich ein, um Crack zu kaufen und zu rauchen. An diesem Ort der Hoffnungslosigkeit hat der Berliner Comic-Künstler Konstantin Satypo mehrere Monate recherchiert. Entstanden ist die Graphic Novel Am Hügel, eine Comic-Reportage in dunklen Tönen.
Ich möchte meine eigene Stimmung zeigen. Als ich dort erstmal war, das habe ich genau so gesehen.
Um die BewohnerInnen der obdachlosen Zeltstadt vorzustellen, braucht Konstantin Satypo nur wenig Text. Den verpackt er in lyrischen Sprechgesang. Konstantin Satypo stellt seine Comic-Reportage Am Hügel vor. Morgen Abend in der Pablo Neruda Bibliothek in Berlin.
Und das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Straßenkritik.
Mein Name ist Damaris Unverzagt. Ich habe gerade das Buch Horse gelesen, der Autorin Geraldine Brooks. Auf Deutsch heißt es Das Gemälde und es ist eigentlich ein Buch, was aus zwei Erzählsträngen besteht. Einmal eine Geschichte eines Sklavenjungen, der sich um 1850 im Süden der USA um ein Pferd kümmert, was später eins der bekanntesten Rennpferde der USA wird. Und der zweite Erzählstrang, dass zwei junge Wissenschaftler ein Bild finden, eben dieses Horses, eben dieses Pferdes. Es geht eigentlich die ganze Zeit um Rassismus in den USA, um diese Sklavengeschichte und auf der anderen Seite dieser beiden Wissenschaftler, die eigentlich Provenienzforschung betreiben, was das Gemälde betrifft, dieses Pferdes. Ja, warum habe ich das Buch ausgesucht? Weil das Pferd heißt Lexington, nach dem Ort, wo es herkam, Lexington, Kentucky, und da habe ich ein Studienjahr verbracht. Das hat mich daran erinnert, das Buch zu wählen. Und das ist sehr, sehr interessant. Anhand dieses Pferdes wird eben ein ganz wichtiger Aspekt der amerikanischen Geschichte erzählt.
Damaris Unverzagt liest in Bonn Das Gemälde von Geraldine Brooks. Übersetzt hat diesen Roman Judith Schwab und erschienen ist er bei BTB. 576 Seiten hat das Buch und es kostet 25 Euro. Der Klimawandel, die neuen Rechten oder auch die alten, noch immer vorhandenen Gräben zwischen Ost und West, das sind große Themen unserer Zeit. Und um sie besser verstehen zu können, da gibt es Sachbücher und die besten davon, die wurden für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Heute Abend wird er in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen und wir wollen Ihnen nochmal einige der Kandidaten vorstellen, die auch schon bei uns in der Lesart zu Gast waren. Zum Beispiel der Soziologe Jens Becker, der ist Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Professor für Soziologie in Köln. Und er war mit seinem Buch Verkaufte Zukunft auch schon für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. In dem Buch, da geht er der Frage nach, warum wir eigentlich seit Jahrzehnten genau wissen, wie gefährlich die Erderwärmung ist, aber trotzdem nur zögerlich auf diese Bedrohung reagieren. Hier ein Erklärungsversuch von Jens Beckert.
Man muss sich vor Augen halten, dass die Klimatransformation, vor der wir stehen, einfach eine riesige Aufgabe ist. Also es müssen Infrastrukturen, die teilweise über 100 Jahre gewachsen sind, die müssen völlig auf den Kopf gestellt werden mit riesigen Investitionssummen. Dafür muss das Geld mobilisiert werden, was sehr schwierig ist. Aber es muss auch auf einer ganz praktischen Ebene bewerkstelligt werden. Und das hat eben auch etwas zu tun, einfach mit der vorhandenen Planungskapazität eines Staates.
Der Soziologe Jens Beckert war das. Er ist mit seinem sehr erhellenden Buch Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Und ebenfalls bei uns zu Gast war die Historikerin Christina Morina, die mit ihrem Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren, auch heute Abend unter den Kandidaten ist, die in der Hamburger Elbphilharmonie gespannt sein dürfen, wer denn am Ende den Deutschen Sachbuchpreis bekommt. Sie hat in ihrem Buch unzählige Briefe gesichtet, die Bürger in der BRD und in der DDR an Regierungsorgane geschrieben haben und in denen sich dann doch ein sehr unterschiedliches Verständnis von Demokratie zeigt, das bis heute Auswirkungen hat.
Das ist das Neue an meinem Buch. Die DDR war eine Diktatur, die aber im Namen die Demokratie trug und den Demokratiebegriff tagtäglich mit großem Aufwand aufrechterhalten hat und thematisiert hat. Die sozialistische Demokratie ist der DDR als sozusagen die überlegene Demokratie dargestellt worden und vermittelt worden. Viele, viele DDR-Bürgerinnen haben sich an dieser Idee abgearbeitet in sehr unterschiedlicher Form. Sehr viele wussten, dass in einem Land, in dem es keine Opposition gibt und keine echten Wahlen stattfinden, also keine Demokratie herrschen kann, auch keine sozialistische, erst recht keine sozialistische. Das ist der Anspruch, den die SED so propagandistisch stets und ständig propagiert hat, der in der Bevölkerung also sehr vielstimmig abgelehnt, angeeignet, umgesetzt wurde. Ich glaube, da liegt auch ein bisschen ein Erklärpunkt dafür, wie Diktatur funktioniert, weil Leute sich eben nicht nur unter Zwang zu ihr verhalten, sondern sie auch mittragen.
Die Historikerin Christina Morina war das. Sie ist mit ihrem Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Es gibt natürlich noch 6 andere spannende Bücher dabei, unter anderem eins von Moshe Zimmermann, der auf Israel schaut, oder Roman Köster, der eine Geschichte des Mülls geschrieben hat. Mit vielen der Nominierten haben wir ausführliche Gespräche, die Sie in unserer Audiothek nachhören können, entweder in der Deutschlandfunk Kultur App oder auf unserer Homepage. Und wer den Deutschen Sachbuchpreis bekommt, das wird heute Abend bei einer Feier in der Hamburger Elbphilharmonie bekannt gegeben. Und morgen früh in der Lesart schauen wir uns diese Wahl dann nochmal genau an und werden das einordnen.